Vornehm wird dazu immer gesagt, das sind die Sachfragen. Was der Inhalt dieser Sache ist, will ich jetzt exemplarisch an den Grünen vorführen. Vielleicht aber noch, um nicht nur die Gemeinsamkeit, sondern auch die Differenz zu benennen, weswegen man ja gerade am Werdegang der Grünen, die ja nun wirklich von wo ganz anders herkommen als CDU oder SPD, studieren kann, zu welchen fürchterlichen Ergebnissen die Politisierung, die demokratische Politisierung von Kritik führt. Neu an der grünen Alternative ist die Idee, man könne nicht nur in einer Wahl Politiker abwählen, sondern zumindest auch ein bisschen und wenigstens versuchen, auch die herrschende Staatsräson abwählen, indem man erklärte Gegner der damals bundesdeutschen, westdeutschen NATO-Republik in sie hineinwählt. Der Ausgangspunkt der Grünen war und ist auch heute teilweise noch der Massenprotest gegen Atomkraft, Krieg und Umweltkatastrophen. Und als Kritiker, egal wie die Kritik jetzt ausgefallen ist, objektiv waren sie das. Kritiker, Demonstranten, durchaus auch mit gewalttätigen Übergängen. Der systematischen, in Brockdorf zum Beispiel, der systematischen, oder Wackersdorf, der systematischen Zerstörung der menschlichen Lebensbedingungen durch Staat und Kapital, stehen sie für den Versuch, die Veränderung der Ursachen der Naturzerstörung quasi von innen in Angriff zu nehmen. Unter gewusster, vielleicht idealistisch zurechtgelegter, aber durchaus unter gewusster Anerkennung von den Prinzipien und Spielregeln einer kapitalistischen Eigentumsgesellschaft sowie der Verfahrensweisen zur Bestellung des Gewaltmonopols. Das ist ja sozusagen die Bedingung, wenn man sich überhaupt an der Wahl beteiligt, dass man eben auch das Prozedere befolgt, das es braucht, um gewählt zu werden. Was aus den schon von der Studentenbewegung und dann auch Anti-AKW-Bewegung aufgegriffenen Terminus Marsch durch die Institutionen geworden ist, kann man an den Grünen heute besichtigen. Sie sind, wie eingangs gesagt, die neue Deutsche Volkspartei, so hat der Spiegel getitelt. Bisschen hässlicher ausgedrückt, also wählbar für jeder Mann und politisch korrekt für jede Frau, regierungsfähig bis in die Socken, sogar aufgelegt zu manchem Waffengang, siehe Kosovo-Krieg, zu manchem Armutsprogramm. An der Agenda 2010, Hartz IV und so weiter, waren die Grünen als Teil der Regierung Schröder federführend beteiligt und aufgelegt auch zu manchem modernen Standortnationalismus unter dem Thema Klima und Atom. Jetzt kann man die Frage ja auch mal versuchen, rationell zu beantworten. Es gibt ja eine Debatte, die heißt, wie konnte es dazu eigentlich kommen? Es gibt zwei Antworten, die ich beide für nicht zutreffend halte. Die eine Antwort attestiert, meistens mehr lobend, den Grünen so etwas wie einen überfälligen Reifeprozess, der dann doch Verständnis dafür hat, dass man früher Steinewerfer und später Außenminister war. Also sich zweier doch sehr unterschiedlicher Formen von Gewalt befleißigt. Und auf der anderen Seite gibt es nicht erst seit dem Buch, das Jutta Ditfurth jetzt in diesem Jahr rausgebracht hat über den Werdegang der Grünen, den expliziten Vorwurf des Verrats. Alter grüner Positionen, alter grüner Werte, alter Kampfkultur und so weiter und so fort. Was natürlich Maß daran nimmt, dass vieles von dem, was die Grünen früher gemacht haben, von ihnen offiziell geächtet ist. Und trotzdem trifft die Sache mit dem Verrat es gar nicht und verlegt es eigentlich mehr in so Charakterstudien über Joschka Fischer und seine Kampfkonsorten, als in die Frage, was hat es denn eigentlich mit dem Ausgangsprotest zu tun, dass das, was dass das aus ihm geworden ist und insofern die Grünen tatsächlich viel hinter sich gelassen haben. Und da will ich eigentlich dagegen halten und sagen, weder gibt es von wegen überfälliger Reifeprozess sowas wie eine Zwangsläufigkeit, dass die Grünen sich zu einer stinknormalen Partei entwickeln mussten. Das ist schon ihre Leistung gewesen und sie haben Schritte dahingehend unternommen und haben sich ja auch von vielen Leuten getrennt, die das nicht mitmachen wollten. Noch haben sie ihre Kritik von gestern einfach weggeschmissen. Wenn, dann haben sie die Kritik von gestern modernisiert. Also heißt die Gegenthese, die Grünen sind ihrer Sache durchaus ein Stück weit treu geblieben. Sie haben den Ausgangswillen zum menschenfreundlichen Gebrauch der Staatsmacht fortentwickelt. Also, wie konnte es dazu kommen? Ich habe es ja eben schon kurz angedeutet, will es auch nicht weiter vertiefen. Die Wandlung der Grünen ist ja schon äußerlich unübersehbar und unüberhörbar. Und auch inhaltlich lassen die heutigen Macher der Partei keinen Zweifel daran, dass für sie Veränderung und Verbesserung dieser Republik in eins fallen. Und mit dieser Alternative treten sie politisch in Konkurrenz zu den etablierten Volksparteien und versprechen, dasselbe ganz anders zu machen. Jetzt wird gerade in der linken und autonomen Szene darüber diskutiert, wann hat denn eigentlich der Sündenfall stattgefunden, dass die Grünen sich eben zu einer Herrschaftspartei entwickelt haben. Umgekehrt ist aber auch noch feststellbar, auch jetzt bei diesen Atom- und Gorleben-Demonstrationen und so weiter, in kritischen, teilweise auch linken Kreisen gilt die Partei für außerparlamentarische Kritiker immer noch, zumindest im Prinzip oder gerade jetzt mit ihren Wahlerfolgen, die sie errungen hat, als so eine Art Hoffnungsträger. Bei all diesen Urteilen wird übersehen, das soll jetzt sozusagen der Durchzieher durch diesen zweiten Punkt sein, dass es bei aller Differenz zwischen damals und heute eine Konstante gibt, die sich durch die Geschichte und Politik der Grünen durchzieht. Und diese Konstante heißt Volksvertreter. Sie wollten und wollen von Anfang an Volksvertreter sein. Wie andere linke Parteien, die es in den 70er und 80er Jahren ja auch gegeben hat und teilweise heute auch noch gibt, die noch irgendwie ein K im Namen haben, die auch Volksvertreter sein wollen. Ja, das wollten die Grünen auch und sie sind quasi die erfolgreichste Variante, die das eben mit diesem Umweltthema kombiniert haben. Natürlich wollten die Grünen nicht solche Volksvertreter sein, die nur so tun, keine sogenannten Volksvertreter, sondern ganz echte und vor allem ganz gerechte Volksvertreter. Volksvertreter, die eben nicht dem Kapital und der Elite dienen, sondern die die wirklichen Interessen des Volks vertreten. Dem Gemeinwohl, wie sie es selbst genannt haben, wollten sie stets zu Diensten sein. Auch wieder nicht dem Gemeinwohl, wie ihn die Kanzler im Munde führen, die alle Politiker der Republik damals wie heute bloß als Floskel verwenden, um ihre Politik in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, sondern dem wahren Gemeinwohl, in dem tatsächlich alle Interessen und nicht nur die weniger irgendwie aufgehoben sind. Das so die Stichworte des Programms. Auf den speziellen Umweltgesichtspunkt komme ich gleich noch zu sprechen. In beiden Anliegen, Volksvertreter sein wollen und dem Gemeinwohl dienen zu wollen, liegt der Schlüssel für den Werdegang von Gegnern zu Gestaltern der Nation. Die Sorte Kritik, die die Grünen geübt haben, präziser die Fehler der idealistischen Deutung dessen, was den Leuten so widerfährt in dieser Republik, enthält jede Menge Öffnungsklauseln, die für alle betriebenen Fortschritte der Grünen gut waren. Und das ist den Überschriften der Protestbewegung, bereits den Überschriften der Protestbewegung auch anzusehen, aus denen die Grüne Partei hervorgegangen ist. Sie haben Demos, sie machen Demos gegen Atomkraft und Rüstung. Für ein Deutschland ohne Atomkraftwerke, für eine Politik Frieden schaffen ohne Waffen. Das sind die beiden Hauptbereiche, auf denen die Grünen tätig geworden sind und immer noch tätig werden. Letzteres nicht mehr so sehr, was ja auch ein bisschen schwierig ist, wenn man Frieden mit Waffen schafft. Aber ich will trotzdem das Augenmerk legen auf das, was ist in diesen Parolen bereits an Öffnung zu einem zutraulichen Verhältnis zur Politik enthalten. Diese beiden Parolen, für ein Deutschland, das ökologisch sauber ist, für ein Deutschland, das irgendwie eine antimilitaristische Politik betreibt, war immer schon eine Mischung enthalten aus dem Bemerken von Interessengegensätzen von Regierenden und Regierten auf der einen Seite und deren gutgläubiger Lesart auf der anderen Seite. Im Grunde wären diese Interessengegensätze gar nicht nötig, weil lediglich auf eine falsche Politik der herrschenden etablierten Parteien zurückzuführen. Irgendwas für meine Stimme tun. Um das festzuhalten und damit man auch nicht zu schnell fertig ist mit den Grünen oder diesem Protest für Umwelt und Frieden. Selbstverständlich rührt und bezieht sich das Eintreten für Umwelt und Frieden aus geschädigten Interessen der Leute, die wirklich vorliegen und nicht gleich aus irgendeinem Idealismus. Das Leben der Leute, daran nehmen die Grünen Maß, dagegen protestieren sie, ist von Ambitionen und den Werken der freien Marktwirtschaft direkt und potenziell betroffen. Jeder kriegt mit, dass das Wirtschaftswunder und die Wiederbewaffnung in der Republik der 70er Jahre bis heute nicht allen Leuten gut bekommen und dagegen haben sie Widerstand organisiert. Nehmen wir jetzt mal zwei der noch senkrechteren Parolen, die es damals gab. Die eine hieß Atomkraft, nein, danke. Und die andere hieß, wie sie zum Beispiel auf den Friedensdemonstrationen in Bonn rumgetragen wurden, wir lassen uns nicht beerdigen. Wobei beerdigen mit BRD geschrieben wird. In diesen Parolen steckt neben einer Absage, nein, auch die andere Hälfte drin, danke. In der anderen Parole, wir lassen uns nicht beerdigen, steckt drin eine Absage an die nicht gerade kleine Möglichkeit, als Teil der NATO-Front auch als Deutscher verheizt und versaftet zu werden durch die eigene Herrschaft, bloß weil man Mitglied einer NATO-Republik ist. Nach der anderen Seite lässt es aber zumindest die Frage offen, warum die Herrschenden denn so gute Gründe haben, dafür haben, ihrem Volk solche nicht gerade rosigen Zukunftsaussichten zu verpassen. Warum diese Mischung? Die damals noch außerparlamentarische Opposition nimmt nicht nur Maß an den Zwecken des deutschen Kapitalismus, sondern auch an den Versprechungen, an den Verheißungen, die seine Herren ins Grundgesetz reingeschrieben haben. Und beides haben die Protestierer damals schon dauernd durcheinander und in einen Topf geschmissen. Dass damals im Zuge des Wirtschaftswunders trotz den ersten arbeitslosen Millionen, die es da gegeben hat, in Aussicht gestellter Wohlstand für alle, so etwas enthalten müsste, wie eine Sorge, eine Fürsorge für die Lebensqualität der Leute, war offensichtlich der Standpunkt, von dem man dann solche politisierenden Highlights wie den Giftunfall in Seveso zum Beispiel abgebucht hat, als so etwas dürfte doch in diesen demokratischen marktwirtschaftlichen Verhältnissen eigentlich nicht passieren. Es wurde auch damals schon beteuert, in der Parole Nein, danke steckt es ja drin, so als wären sie gefragt worden, dass die Demonstranten in Brockdorf, Grohnde und so weiter gesagt haben, dass es wegen ihnen keine AKWs bräuchte. Und die Frage des Baus oder Nichtbaus von Brockdorf zu so etwas wie einem Prüfstein für die bürger- oder kapitalfreundliche Politik der jeweiligen Regierung geworden ist. Und auch die Auf- und Nachrüstung, die damals stattgefunden hat, als so etwas wie eine Verletzung staatlicher Fürsorgepflicht gegenüber den Schutzbefohlenen aufgefasst wurde. Das ist vielleicht das entscheidende Stichwort, Schutzbefohlene, als die man sich vorstellt und umgekehrt die Herrschenden daran kritisiert. Man hängt offensichtlich überhaupt schwer am Ideal des Schutzes als der eigentlichen Aufgabe volksnützlicher Herrschaft. Und deswegen kommen die Ökos und die Pazifisten in Sachen Versauung von Mensch und Natur, als auch in Sachen Konkurrenz der Nationen, die ab und an mit Waffen ausgefochten wird, in beiden Fällen zu so etwas wie dem Befund, dass hier eine eklatante Rücksichtslosigkeit vorliegt, zum Befund fehlender Rücksicht. Und in diesem Begriff der Kritik sind eigentlich beide Momente enthalten. Natürlich ist festzustellen, wenn Leute fahrlässig oder auch mutwillig vergiftet werden, wenn Leute eingeplant sind als soldatisches Menschenmaterial ihrer Nation, dass das mit einer Rücksicht gegenüber den Interessen der Leute und Leib und Leben nichts zu tun hat. Trotzdem ist es ein Fehler. Die Frage, warum tun die uns sowas an, damit zu beantworten, dass sie es an Rücksicht fehlen lassen. Da ist der Übergang zu, eigentlich wäre es die Aufgabe der Politik, mit den Leuten rücksichtsvoller zu verfahren. Drin und raus ist die Frage, warum verfahren sie denn eigentlich so säuisch mit uns? Und ich will daran betonen, dieses Ideal, eigentlich wäre der Staat zum Schutz von Leib und Leben und der Natur verpflichtet, ist zunächst mal nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein Fehler der theoretischen Analyse, weil er es nur negativ beantwortet und nicht erklärt, welche Zwecke es sind, die dafür sorgen, dass die bürgerliche Herrschaft ihre Leute als so etwas verplant. Und dieser Fehler der politischen und theoretischen Analyse rächt sich in der Praxis. Die Schritte bis dahin will ich jetzt kurz durchgehen. Man täuscht sich über die Rolle, die der lohnabhängigen Bevölkerung und dem Kollektiv der Staatsbürger zugewiesen ist. Was in dem Urteil fehlende Rücksicht eigentlich ganz übersehen wird, ist die Tatsache, dass das Volk seiner Herrschaft eben nicht bloß egal ist, sondern deren Basis und Produktivkraft. Das nationale Kapital lebt von dessen Benutzung, manche nennen es Ausbeutung. Der Staat verteidigt sich, wenn er sich rüstet oder gar Krieg führt, mittels seiner Waffen und seiner Soldaten gegen andere Souveräne und deren Verfügung über das Volk. All das wird im Vorwurf der Rücksichtslosigkeit übersehen und umgekehrt zum Leitfaden des Demonstrierens und des Forderns. Die eigene Herrschaft, das ist sozusagen die Kehrseite, wenn man immer nur den fehlenden Schutz ins Auge fasst, wird nie in ihrer ersten Rolle als Urheber und Stifter solch brutaler Lebenslagen ins Auge gefasst, sondern immer nur als untätiger oder mangelhafter Schutzherr kritisiert. Und weil man das so verkehrt auseinandernimmt, wird der Staat dann aufgefordert, ganz ungeachtet seiner Rolle als Einrichter und Garant der kapitalistischen Haus- und Geschäftsordnung, als Verhinderer oder zumindest als Linderer der schlimmsten Folgen machtvoll einzugreifen, zu intervenieren. Auch das ist ja eine Kategorie, die so relativ nah an dem Jargon der Grünen dran ist. Und auch daran zeigt sich eigentlich, dass die erste entscheidende Hälfte weggelassen wird. Den Staat anzurufen, wenn Umweltkatastrophen und erst recht absurd beim Krieg. Er hat nicht aufgepasst. Und deswegen ist aus dem Frieden Krieg geworden. Er hat nicht aufgepasst und deswegen ist aus einer Chemiefabrik eine zivile Bombe geworden.